So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin immer wieder fasziniert, hier zu sein. Es ist echt schön hier bei euch, auch wenn die Anfahrt immer ein bisschen kurvenreich ist. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute Morgen so ein bisschen zum Jahresstart. Ich weiß gar nicht, hattet ihr schon einen Gottesdienst diesen Jahres? Am 1. vielleicht? Neujahres? Wunderbar. Dann ist es nicht der 1., aber trotzdem hoffentlich ein richtig, richtig guter Start ins neue Jahr, denn wir wollen so ein bisschen auf die Jahreslosung draufschauen. Die Jahreslosung versucht immer über ein Jahr einen Bibelvers, einen Gedanken zu stellen, der sich so ein bisschen durchziehen soll, der immer wieder im Jahr aufklingen soll und am besten nicht zu kurz kommen. Und dieses Jahr steht da im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir können es auch direkt dran werfen. Ich habe euch mal eins von vielen Bildern, die es dazu gibt, was mich am meisten mit angesprochen hat, rausgesucht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich finde, das klingt eigentlich fast schon nach einer Utopie. So ein bisschen einer Wunschvorstellung, einem Ideal, einer perfekten Welt. Und damit eigentlich also auch ein bisschen unrealistisch. Oder vielleicht klingt es für einige von euch nach einer echten Provokation. Alles, was wir tun, soll also in Liebe geschehen. Auch unser Arbeits- oder unser Schulalltag. Auch die Hausaufgaben zu machen oder die Hausarbeiten, die so ein bisschen anfallen. Das Kochen, das Putzen, das Staubsaugen, das Einkaufen und sogar das Autofahren. Und da muss man sagen, desto mehr man Auto fährt, umso schwieriger wird es, weil da ist man bis aufs Äußerste mit manchen Schwierigkeiten im Alltag konfrontiert. Wie soll das bitte aussehen? Wie soll das möglich sein, dass alles, was wir tun, in Liebe geschieht? Aber vielleicht ist es bei einigen von euch auch so wie bei mir, wenn ihr so ein bisschen zum ersten Mal diese Jahreslosung jetzt hört, einerseits würdet ihr gerne voll zustimmen und sagen, ja, Halleluja, so ist es doch. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, all you need is love. Und gleichzeitig so ein, naja, es klingt aber auch ein bisschen simpel. Also, es kann ja auch nicht auf alles die richtige Antwort einfach Liebe sein, oder? Und eigentlich merke ich auch, genau das würde ich mir aber für die Welt wünschen. Für eine Welt, wo ich mich so sehr danach sehne, dass irgendwie sie von Liebe geprägt ist. Eine Welt, die gefühlt überrollt ist von Hass und Streit und Krieg. Eine Welt, die wirklich nach Liebe dürstet. Aber wie kann es aussehen? Das ist unsere Frage heute. Und bevor wir damit anfangen, würde ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen im Gottesdienst begegnen willst. Dass du, vor 2 Wochen haben wir es gefeiert, erst Liebe in diese Welt hineingebracht hast. In die Dunkelheit ein Licht. Und ich will dich bitten, segne uns im Gottesdienst. Lass uns spüren, wofür dein Herz schlägt. Lass uns spüren, was dir wichtig ist an diesem Text und lass uns merken, wie du unseren Alltag verändern kannst. Ich bitte dich, hilf uns, den Text mehr zu verstehen, mehr darin einzutauchen und mehr davon mitzukriegen, wie unser Leben im Glanz der Liebe aussehen kann. Öffne du dafür unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen und unsere Hände. Amen. Und ich habe mir gedacht, wir machen es ein bisschen klassisch. Ein bisschen klassisch bedeutet, wir schauen so ein bisschen als erstmal auf den Kontext. Kontext bedeutet immer zu gucken, wer sagt eigentlich was zu wem. Und das ist bei dem Brief eigentlich ganz spannend, denn den Brief schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth in den 50er Jahren des 1. Jahrhunderts. Und die Gemeinde war für Paulus was ganz Besonderes, weil in dieser Gemeinde hat er 18 Monate selbst gelebt, also 1,5 Jahre. Und hat die wirklich mit aufgebaut und hat sie danach aber auch aus der Ferne gecoacht. Also die Gemeinde, die kannte er richtig, richtig gut. Mit der war er jetzt richtig verbunden und das ist was total Ungewöhnliches für Paulus. Normalerweise kommt er wohin, baut so innerhalb von einem Monat eine Gemeinde auf und zieht dann weiter. Die Gemeinde hat er wirklich lange Zeit begleitet und er kennt ihre ganzen Stärken und er feiert sie dafür und gleichzeitig kennt er auch ihre vielen Ecken und Kanten und Schwächen. Und weiß ganz genau, diese Gemeinde hat auch viel zu kämpfen. Korinth ist eine sehr, sehr spannende Stadt mit einer super spannenden Geschichte. Ich will euch nur einen ganz kurzen Auszug für die, die Geschichte interessiert sind, euch mit reinnehmen. Der Aufstieg Athens im 5. Jahrhundert vor Christus als führende Handels- und Seemacht sorgt dafür, dass es zum Peloponnesischen Krieg kommt, wo Korinth sich auf die Seite von Sparta stellt. Und dann Sparta und Korinth gegen Athen, dann werden die wieder klein gemacht. Nachdem Athen verloren hatte, denkt sich Sparta jetzt auf einmal, ja, jetzt sind wir eine große Macht. Dann verbündet sich Korinth mit Athen, um wieder gegen Sparta zu kämpfen. Und so kämpfen die ganze Zeit hin und her. Im 3. Jahrhundert vor Christus kommt dann Philipp II. Mit den Makedoniern und macht so ein bisschen die ganze Stadt platt. Und durch die Römer merkt man dann so ein bisschen, als die dann kommen, die machen dann wirklich Korinth richtig nieder, zerstören die Stadt. Und 44 vor Christus baut Caesar die Stadt wieder auf, lässt sie wieder aufbauen und sie wird zur Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Sie wird zu einem Knotenpunkt als Zugangstor zum gesamten römischen Reich und damit richtig wichtig. Aber vielleicht habt ihr es so ein bisschen im Ohr und habt mitgerechnet, 50 nach Christus, 43 vor Christus. Die Stadt ist ungefähr 100 Jahre alt, nachdem sie neu erbaut wurde. Und trotzdem ist es eine Stadt, die super wichtig ist, eine Stadt, die alle Voraussetzungen hat, dass man da eine gute Gemeinde gründen könnte, wo man sagt, so, da hat man mal alle Leute zusammen, da kommen viele Leute durch, da hat man irgendwie viele Möglichkeiten. Also so ein bisschen aus Gemeindegründungssicht heutzutage würde man sagen, ah, Großstadt, das könnte sich lohnen. Und gleichzeitig merkt man auch, das ist eine riesen Herausforderung. Wenn wir heute so ein bisschen denken, ah ja, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und viele schwierige Aufgaben und so, dann ist Korinth da der wirkliche Endgegner. Hier gibt es super viele riesige Spannungsfelder. Es gibt Judenchristen, also Juden, die dann zum Christentum gewechselt sind. Es gibt Heidenchristen, also welche, die vorher noch überhaupt nichts mit dem jüdischen Glauben oder so zu tun hatten und dann Christen geworden sind. Und dann gibt es noch so eine ganz exotische Gruppe der Proselyten. Das sind Heiden, die dann gesagt haben, wir werden jetzt Juden, damit wir dann Christen werden können. Die haben alles durchgemacht. Und so, stellen wir mal vor, so sieht eure Gemeinde aus. Dann gibt es die großen, die reichen Grundbesitzer, bis hin zu Sklaven, alle Schichten. Es gibt die total Gebildeten, die richtig verkopft rangehen und es gibt diejenigen, die gerade neu in den Glauben reingepurzelt sind, die noch richtig Leidenschaft haben, aber überhaupt keine theologische Vorbildung. Es gibt total unterschiedliche theologische Vorstellungen, unterschiedliche Ehevorstellungen, unterschiedliche Speisevorschriften. Die Judenchristen sagen, ja, Schweinefleisch, nee, nee, nee. Die Heidenchristen sagen, ja, ist doch kein Ding. Es gibt Vorstellungen, die total unterschiedlich sind, wie ein echter Gottesdienst doch bitte auszusehen hat. Es ist eine Großstadt der Extreme, die in einer Gemeinde auf einmal zusammenprallt. Denn Paulus erinnert sie daran, ihr seid gemeinsam unterwegs, ihr seid eine Einheit. Der Mittelpunkt eures Glaubens ist Christus, 1. Korinther 1, 18, und dass wir vor Gott, so unterschiedlich wie wir auch sind, alle gleichgestellt bleiben. Mit dieser Mitte will Paulus ihnen zeigen, Gott liebt euch. Er erwählt euch. Ihr seid Erwählte. Ihr seid durch den Tod Jesu in einen neuen Bund mit Gott hineingeraten. Und gleichzeitig erinnert sie daran, es ist keine Leistung von uns, sondern ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Seine Liebe ist der Ursprung dafür, dass wir hier Gemeinde haben. Und auch so ein bisschen im Doppelgebot der Liebe kommt es raus. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten. An erster Stelle steht aber Gott. Es ist ein Zusammenspiel von Gott geliebt sein und Gott zu lieben und aus dieser Liebe von Gott heraus andere Menschen lieben zu können in ihrer totalen Unterschiedlichkeit. Ohne Ausnahmen. Diese Liebe ist so ein bisschen die Grundlage und was so ein bisschen spannend ist, ganz häufig hat man bei Geboten oder Anweisungen, dass sie an irgendwelche Bedingungen geknüpft sind, wenn das und das, dann so und so. Beim Liebesgebot ist es überhaupt nicht so. An keine Vorbedingungen geknüpft. In Levitikus, Mose, ganz vorne, kann man schon lesen, wenn ein Fremdling bei euch wohnt, also ein Ausländer, dann sollt ihr ihn nicht irgendwie bedrücken, ihr sollt ihn nicht irgendwie klein halten oder so, sondern er soll bei euch wohnen, als wäre er ein Einheimischer. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn auch ihr wart mal Fremdlinge in Ägypten. Erinnert euch daran. Ich, Gott, bin der Herr, euer Gott. Ihr seid nicht anders. Ihr sollt den anderen lieben und annehmen. Die Liebe zum Nächsten ist dabei nicht nur diese selbstverständliche Zuneigung so ein bisschen, die man auch für seine Familienmitglieder hat, die man für seine Nachbarn, auch wahrscheinlich für die meisten Leute aus der Gemeinde, mit denen man sich gut versteht, hat, sondern soll darüber hinausgehen, allen Menschen diese Liebe entgegenzubringen. Und Jesus macht es im Neuen Testament sogar noch eine Ecke schwieriger und setzt da noch einen drauf. Und das findet man dann nur im Christentum, die ausdrückliche Betonung der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet sogar für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Das tun sogar die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr dann Besonderes? Das tun sogar die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In jeder Religion findet man irgendeine Form von Nächstenliebe wieder. Aber in keiner anderen Religion findet man die Feindesliebe. Sie ist der Höhepunkt der Bergpredigt, die Jesus postuliert und ausführlich begründet. Und gerade da, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, hier wird es ja schon fast unmöglich, sogar für die Feinde zu beten und die lieb zu haben, daran merkt man, was Jesus für eine transformatorische Kraft in die Liebe reinsetzt. Eine Liebe, die nicht nur euren Blick auf die Feinde verändert, sondern eine Liebe, die euer Gottesverhältnis, eure Beziehung zu Gott verändert und die anfängt, in euch etwas zu verändern. In eurem Blick auf Gott, in eurem Blick auf die Feinde. Die anfängt, in euch zu arbeiten und euren Alltag zu prägen. Und diese Liebe soll allen Menschen gleichermaßen gelten. Und damit verändert dieses Gebet um die Feindesliebe alles. Und spätestens hier merkt man, bei dem Thema Liebe geht es nicht um nur irgendein Gefühl, sondern es ist eine Einstellung, eine Entscheidung. Vor 2 Wochen haben wir diese Liebe an Weihnachten gefeiert. Gottes Liebe kommt als Baby in die Welt hinein. Klein, verwundbar, verletzlich. So klein, damit wir sie annehmen und verstehen können. Und diese Liebe soll uns verändern, soll uns zu einem Vorbild werden, eine radikale Liebe, die nicht an irgendwelche ethisch-moralischen Maßstäbe gebunden ist und die wir uns irgendwie überlegt haben und deswegen aus unserem Verstand begründet, sondern eine Liebe, die aus Gottes Liebe hervorwächst. Eine Liebe, wo es gar nicht um Perfektionismus geht und das Erreichen von irgendwelchen Zielen, sondern eine Liebe, die die Chance in sich trägt, dass wir uns verändern lassen. Inklusive immer wieder scheitern und immer wieder dieses Scheitern vor Gott zu bringen. So möchte Gott, dass wir diese Welt prägen und verändern. Und die Frage so ein bisschen bleibt, wie kann man sowas leben? Weil es klingt ja super. Also da würde man sich doch denken, ja, könnten wir das einfach so machen, dann wäre es ja Frieden auf Erden und happy, clappy, amen. Aber offensichtlich ist es ja so, wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das sehr selten hin. Wir können in unsere Gemeinde reinschauen, da werden wir merken, aha, da wird es schon eng. Wir schauen in unsere Familien rein, da wird es vielleicht noch schwieriger. Und wenn wir auf die ganze Welt schauen, dann merken wir, das geht eigentlich gar nicht. Und dann kommt so ein bisschen in mir die Frage auf, ja, woran liegt es denn? Woran hat es gelegen? Ist Gottes Liebe einfach irgendwie zu schwach? Oder ist mein Egoismus irgendwie zu groß, dass es nicht funktioniert? Vielleicht habe ich selbst einfach zu häufig Angst, zu kurz zu kommen. Und deswegen versuche ich irgendwie, mich zu behaupten, um meine Meinung durchzudrücken. Vielleicht sind wir uns an manchen Punkten auch einfach viel zu sicher, dass wir die Wahrheit und die Erkenntnis schon haben und besitzen. Und deswegen ist es unsere Pflicht, andere davon zu überzeugen, dass sie doch bitte auf uns hören sollen. Und wenn wir ja recht haben, wovon wir ja alle mal ausgehen, dann ist es doch auch eine Art von Nächstenliebe, dass wir die anderen auf unsere Seite ziehen. Weil da haben sie ja auch recht. Und vielleicht ist es uns manchmal einfach wichtiger, Recht zu behalten, gesehen und gewürdigt zu werden, anstatt danach zu streben, Liebe zu verbreiten. Dann nehme ich mich auch gar nicht so ein bisschen raus. Und häufig ist es, was wir erreichen, wichtiger als das Wie. So ein bisschen wie der Satz, der Zweck heiligt ja irgendwie die Mittel. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, und ich kenne ganz viele, ich mache Kinder- und Jugendarbeit, von daher kenne ich sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, das war jetzt nicht unbedingt sehr christlich, aber immerhin hat das irgendwie funktioniert und ich habe das bekommen, was ich wollte. Und was wäre denn aber, wenn wir irgendwie mehr auf das Wie achten würden? Was ist, wenn so ein bisschen der Weg mehr das Ziel ist? Wie soll man so leben und handeln, dass andere um uns herum etwas von dieser Liebe mitbekommen? Dass sie wachsen und blühen und sich entfalten können? Weil ich glaube, das ist diese Frage nach dem Wie. Wenn wir also wissen wollen, wo wir geistlich mit unserer Liebe stehen, dann müssen wir auf die Menschen um uns herum schauen. Entwickeln sich diese Menschen in unserer Gegenwart weiter? Blühen sie bei uns und durch uns auf? Gerade in Kinder- und Jugendarbeit merkt man das sehr schnell. Welche Menschen helfen uns aber auch beim Weiterkommen? Wo blühe ich auf und wen brauche ich vielleicht? Und da merkt man so ein bisschen, das ist der ultimative Liebestest, besonders bei Menschen, die uns gut kennen, die wir gut kennen und die uns gut kennen, weil so ein bisschen, das ist dieses Verhältnis von Paulus und den Korinthern. Deren Schwächen waren ihm sehr klar und trotzdem nennt Paulus sie Heilige und Vorbilder. Und er sagt, gerade weil ihr das doch seid, deswegen kritisiere ich euch, damit ihr wachsen und aufblühen könnt und damit ihr andere zum Wachsen und Aufblühen bringen könnt. Geistliches Wachstum spiegelt sich in unserem Verhalten wider. Praktisch beschreibt Paulus das im 5. Kapitel von Galater. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem unter euch wachsen, nämlich Liebe und Freude und Friede und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Praktische Liebe zeigt sich in unseren alltäglichen Umgangsformen. Und da ist es vielleicht so, vielleicht möchte uns die Jahreslosung daran erinnern, dass Liebe eine Grundsatzroutine in unserem Leben sein soll, sein muss, weil wir dazu berufen sind. Und gleichzeitig, glaube ich, ist hier eine richtig, richtig große Gefahr. Denn wir bleiben Menschen und als Menschen bleiben wir unperfekt. Und wir machen Fehler und wir haben unsere schlechten Tage. Und wir werden immer wieder auch von anderen Menschen verletzt werden. Und vielleicht ist es dann so, dass unser Liebeswunsch, der Wunsch, wirklich anderen Menschen mit Liebe entgegenzutreten, an der Realität unseres Lebens manchmal zerbricht. Und da erinnert Paulus daran, das bleibt ein Prozess. Ein Prozess, wo wir immer wieder darauf angewiesen sind, bei Gott aufzutanken, zu ihm zu kommen und dort einen Neustart zu machen. Und vielleicht brauchen wir es dann auch immer wieder, dass wir es so wie Hesekiel beten, schenke ein neues Herz, lege einen neuen Geist in uns. Schenk uns ein Herz, was wirklich aus Fleisch ist, was pulsiert, was dadurch auch verletzlich ist, was nicht aus Stein ist, was sich berühren lässt. Ein Herz, das sich bewegen und ein Herz, das mitleiden kann. Weil das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Hier beginnt Gottes Wirken. Und hier setzt seine Veränderung an. An unserem Herzen. Und so, durch uns, will Gott unsere Umwelt verändern und als ein Leuchtfeuer seiner Liebe einsetzen. Ich komme schon langsam zum Ende. Jesus hat mal gesagt, was ist denn das Wichtigste aller Gebote? Ja, Jesus wird gefragt. Und er fragt dann zurück und dann kommt als Antwort das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin erfüllt sich das ganze Gesetz von Mose und die Propheten. Und dann wird er gefragt, wer ist der Nächste? Und so ein bisschen, ihr kennt es, das ist so ein bisschen der Auftakt zum barmherzigen Samariter-Gleichnis. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber hier ist ein bisschen der Knackpunkt. Alle anderen gingen an dem Mann, an dem halbtoten Mann auf der Straße vorbei, weil sie ihn nicht an sich ranlassen wollten, weil sie selbst sich um sich gedreht haben und gerade genug zu tun hatten. Die waren auf dem Weg zum Tempel, zu ihrem Dienst, die wollten sich nicht unrein machen, weil Blut und alles kompliziert und so. Die haben alle Gründe gefunden, warum sie da jetzt nicht helfen müssten. Der Samariter hätte genug Gründe gehabt, schon allein, weil die ihn nicht mochten und er die nicht mochte. Und gleichzeitig steht im Text so ein bisschen der Knackpunkt. Es berührte ihn. Er hatte Mitleid. Sein Herz wurde bewegt. Wie schaffe ich es, heute mich immer wieder von Gottes Liebe bewegen zu lassen, berühren zu lassen, dass das in meinem Leben wirklich zum Ausdruck kommt? Und ich glaube, das erste Wichtige ist, wir brauchen ein echtes Interesse füreinander. Und ich mag solche Interaktionen in Gottesdienst eigentlich nie so, von wegen, man schüttelt sich die Hände, machen wir auch gar nicht. Sondern, aber schaut euch mal ganz kurz so ein bisschen in dem Raum um. Wer sind die Menschen um euch? Wer sind die Menschen um mich, denen ich irgendwie täglich begegne? Auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, gut, die kennt man vielleicht ein bisschen besser. Was ist denen gerade wichtig? Wofür brennen sie? Aber wo haben sie vielleicht auch gerade zu kämpfen? Was kann ich ihnen Gutes tun, sich das wirklich zu überlegen? Wir müssen zuhören und anfangen, Fragen zu stellen, damit wir wissen, wer die Menschen um uns sind, was sie brauchen. Welche Begabungen haben sie? Und wie kann ich ihnen helfen, dass sie wachsen und aufblühen können, dass sie sich selbst als begabt und talentiert sehen, dass sie sich selbst als wunderbare Geschöpfe Gottes sehen können. Was wünscht sich Jesus für ihr Leben? Aber auch zu überlegen, welche Menschen wünscht sich Jesus für unser Leben? Wo darf ich wachsen? Wo muss ich auf mich gucken und aufblühen? Was brauche ich und was weiß ich genau, was ich sein lassen sollte? Und ich glaube, für uns Deutsche klingt es manchmal, denen man so ein bisschen nachsagt, wir seien irgendwie reserviert oder emotional ein bisschen kühl und distanziert, ein bisschen seltsam. So ein bisschen auf Menschen zugehen, denen Fragen stellen, zu gucken, wie es denen geht. Ein bisschen sperrig, vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil man sich so denkt, ja, ich kümmere mich um mich, vielleicht noch ein bisschen um Familie, vielleicht noch so um die engsten Leute, aber alles darüber hinaus ist irgendwie auch denen ihr Bier. Aber genau da ist es das. Diese Liebe Gottes, die die Welt so ein bisschen erschüttert will und schon erschüttert hat, diese revolutionäre Liebe, die an Weihnachten vor 2000 Jahren in die Welt reinkommt, die möchte verändern. Und wie würden Menschen, wie würde Jesus die Menschen in unserer Welt, in unserem Umfeld sehen und lieben? Wenn wir an die, all die Arbeitskollegen, an die Leute denken, die wir so kennen, wie sieht Gott sie? Diese Liebe will nichts irgendwie beim Alten lassen und einfach so schön angenehm, dass wir uns um uns drehen können, sondern sie will unsere Augen und unsere Ohren, unsere Herzen und unsere Hände füreinander öffnen. Für die Menschen, die sich nach so einer Liebe wirklich sehnen, die Durst danach haben, und die vielleicht an manchen Stellen schon fast zu verdursten drohen. Eine Liebe, die so revolutionär ist, die in unseren Herzen beginnt, in unseren Familien, in unseren Klassen, bei unserem Arbeitgeber, in der Gemeinde und dann auch im ganzen Dorf. Eine Liebe, die Gottes Licht in eine Dunkelheit und in eine emotionale Kälte auch reinträgt und nicht mehr auszukriegen ist. Der Wunsch danach, eine Generation der Hoffnung zu sein. Das ist das, worum es in der Jahreslosung geht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und bei all den Herausforderungen ist es so, ich merke, das ist mein Wunsch für mich und mein Wunsch für euch als Gemeinde und für mein Wunsch für meine ganzen Leute, die ich so kenne. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen, damit die Menschen mitbekommen, wie wertvoll sie sind. Damit die Menschen mitbekommen, dass da ein Gott ist, der sie liebt und der sich nach ihnen sehnt. Und ich wünsche mir, dass wir bereit sind, uns überraschen zu lassen, was Gott dann, wenn wir mit so einer Einstellung ins Jahr gehen, aus unserem Leben machen kann und verändert. Ich bete. Himmlischer Vater, darum wollen wir dich bitten, dass wir spüren, dass wir immer wieder geliebt sind, dass wir immer wieder merken, wie wichtig wir dir sind, dass dieses Feuer der Liebe in uns brennt, dass es aus dir genährt ist und dass wir dadurch andere Menschen Wärme entgegenbringen können, Licht und Hoffnung, dass wir dieses Feuer weitergeben können und andere Menschen anfangen, mit deinen Augen zu sehen, mit deiner Liebe zu überschwemmen, was an manchen Stellen vielleicht ein bisschen komisch ist und gleichzeitig sie spüren lässt, dass es bei dir anders ist. Hilf uns, so lieben zu können, wie du die Menschen geliebt hast in Jesus. Lass uns spüren, dass wir auf andere Menschen zugehen, dass wir Grenzen überwinden wollen und etwas verändern. Gebrauche uns in unserem Umfeld, da wo wir sind, mit unseren Freunden, unseren Familien, wo immer wir stehen. Und lass uns spüren, dass du so viel mehr für uns bereithältst. Danke dafür, dass du mit uns in das neue Jahr gehst. Und ich will dich bitten, jeder von uns kann beim Thema Liebe noch wachsen. Lass uns spüren, wie du uns voranbringst. Amen.